Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Das ist heute die Nummer 74 und wir zeichnen auf am 23. Juli 2025. Und das Thema lautet Einblicke und Ausblicke. So arbeitet das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Und mit wem könnte ich da besser darüber sprechen als mit Thomas Jatzombek? Hallo, Thomas Jatzombek.
Hallo, Rolf, grüß dich.
Toll, dass du dir die Zeit nimmst. Ich sage ein paar Takte zu dir. Wir kennen uns, daher kommt die Verbindung. Ne? Da warst du medienpolitischer Sprecher im Landtag Nordrhein-Westfalen von 2005 bis 2009, also eine Medienvergangenheit. Und dann bist du aber seitdem im Deutschen Bundestag und immer direkt gewählt im Wahlkreis Düsseldorf 1, ne, seit 2009 und ja in wichtigen Funktionen unterwegs gewesen, zuletzt ja in der alten GroKo 2019 bis 2021 und Beauftragter des Wirtschaftsministeriums für digitale Wirtschaft und Start-ups. Und jetzt in der neuen GroKo, wenn man so will, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitale und Staatsmodernisierung. Stimmt, ne?
Das ist richtig.
Ja, perfekt. Ich würde gerne mal einsteigen. Und was, glaube ich, die Leute am meisten interessiert, ist, wie ist das neue Ministerium aufgebaut? Was ist die Struktur? Ich habe das ein Diagramm hier vor mir liegen. Wenn wir das durchhaben, wie ist die Agenda? Was ist so der Plan? Ja, ungefähr jetzt 3 Monate seid ihr am Werk. Ne? Und das wäre so ein bisschen so die erste Frage, die, glaube ich, die Leute interessiert.
Also im Wesentlichen haben wir 4 Aufgabenblöcke. Unser Haus heißt ja Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Deshalb ist Staatsmodernisierung, ich fange mal sozusagen von hinten an, das erste Thema. Wir wollen die Bürokratie deutlich zurückbauen. 25% der Bürokratiekosten, insgesamt 8% auch der Stellen im öffentlichen Dienst wollen wir abbauen. Das ist der Bereich, den auch vor allem mein Kollege Philipp Amthor für sich auf der Ebene der parlamentarischen Staatssekretäre verantwortet. Wir haben dann 3 digitale Bereiche sozusagen. Das ist einmal die Digitalisierung des Staates selbst. Da wollen wir den Deutschland-Stack bauen. Das ist so eine Art Regal, in das wir Softwarekomponenten legen, die dann auch mehrfach verwendet werden können. Der zweite Block ist dann das ganze Thema der Konnektivität, also Glasfaser und Mobilfunk. Und der dritte Block, den wir haben, ist digitale Wirtschaft und auch die Umsetzung dieser ganzen Rechtsakte der Europäischen Union. Und das ist dann schon ganz ordentlich. Zwischen diesen Blöcken 1 und 3 irgendwo schwebt das Thema der digitalen Souveränität. Also wie bauen wir hier auch eigene Player auf, gerade auch im Bereich Startups, im Bereich Open Source. Mit der Sovereign Tech Agency haben wir da ja schon Instrumente. Und das alles unter der Anleitung von Carsten Wildberger, der als Quereinsteiger in die Politik kommt, war vorher CEO von einem SDAX-Unternehmen von Mediasaturn. Und Carsten Wildberger bringt da sicherlich auch nochmal einen ganz eigenen Spirit rein, hat eine sehr tiefe IT-Kenntnis, ist jemand, der sehr ergebnisorientiert arbeitet, ist aber auch jemand, der den Leuten erstmal zuhört, was ich persönlich einen sehr guten Arbeitsmodus finde. Und uns nicht schon von sozusagen Bescheid mit seinen Sichtweisen. Und deshalb sind wir da als neues Team jetzt auf dem Weg. Und die ersten 2 Monate in der Tat haben wir auch damit verbracht, mal zu analysieren, wo wir eigentlich stehen und wie unsere Pläne auch tatsächlich genau aussehen können.
Also ist ja schon eine interessante Konstellation, ne? Gerade für das Digitale, die Staatsmodernisierung, das, wenn man so will, Entschlackungsministerium, jemand aus der Wirtschaft zu holen, die man dann verbindet mit jemand wie dir, der ja in der Digitalpolitik sehr, sehr gut verdrahtet ist, Philipp Amthor, der dann wiederum ein bisschen anderen Zugriff hat. Also das ist ja im Prinzip ein ganz gutes Trio, jedenfalls mal von außen. Ist die Innenwahrnehmung genauso?
Ja, klar. Also ich glaube, wir haben da alle Bock drauf, wir wollen was erreichen und wir haben auch nicht die Idee, wir schaukeln uns hier mal so durch und dann machen wir in der nächsten Legislaturperiode dann nochmal ein bisschen, sondern wir wollen natürlich jetzt hier auch mit Ergebnissen kommen und wir müssen mit Ergebnissen kommen und am Ende ist ja auch die Frage der Zufriedenheit der Menschen mit nicht nur mit dem Staat, sondern am Ende auch mit der Demokratie, wie leistungsfähig so ein Staat ist. Und da hat man manchmal so seinen Zweifel, wenn man keine Termine mehr beim Amt kriegt und die Vorgänge also kompliziert sind und in der Wirtschaft, im Privatleben die Kommunikation meist elektronisch stattfindet, aber wenn man zum Amt will, dann muss doch wieder Papier herangeschafft werden. Und deshalb ist unsere Aufgabe, wir verstehen die schon auch als eine, um zu zeigen, Deutschland kann was.
Und habt ihr, also könntest du irgendwie konkrete, wenn wir sagen, Erfolge ist vielleicht ein bisschen viel, aber ein paar Punkte benennen, wo man sagt, okay, da merkt man schon irgendwie, da passiert was. Also hast ja auch die Erfahrung aus der vorletzten Legislatur und davor und so weiter. Was ist an dem nicht nur Spirit, sondern vielleicht auch an den Ergebnissen anders? Kann man das an irgendwas festmachen jetzt schon?
Ja, also wir haben schon tatsächlich die ersten drei Gesetze auf den Weg gebracht, auch in den ersten 30 Tagen, das kann man so sagen. Das erste war unter Federführung noch von der Wirtschaftsministerin, das Reallaboregesetz, wo wir aber auch gerade auf der parlamentarischen Ebene jetzt der Ansprechpartner sind, weil es auch in unserem Ausschuss Staatsmodernisierung und Digitales läuft. Wir haben zum zweiten das überragende öffentliche Interesse für den Breitbandausbau, wo sich die alte Regierung wirklich doch sehr lange zerstritten hat daran. Das haben wir mittlerweile sogar schon in Gesetzesform mit Siegel und Kordel und was man alles so braucht. Und das dritte ist jetzt der NUTS-Staatsvertrag. Das ist das nationale Once-Only-Technical-System. Das bedeutet eben, wir wollen, dass Sie alle wollen ja gerne Formulare haben, die idealerweise schon vorausgefüllt sind. Also wenn man BAföG beantragt, dass da schon Gehalt von Mutter und Vater und alles Mögliche mit drin ist und Steuernummern und IBAN und eben nicht mehr 17 Seiten Antrag auszufüllen sind. Und dafür müssen wir diese ganzen Register, heißt das, ein merkwürdiges Wort. Es geht um Datenbanken und Dateien, die irgendwo auf Verwaltungscomputern und Servern liegen, über Deutschland verstreut 10.000-fach. Und die wollen wir in ein System bringen, dass, wenn man so einen Antrag stellt, dann halt tatsächlich da dann auch die Einkommensdaten zum Beispiel von Mutter und Vater automatisch rausgezogen werden können und man nicht mehr erstmal Formulare suchen muss. Und deshalb haben wir jetzt, glaube ich, schon mal drei konkrete Dinge auf dem Weg.
Ja, also das klingt ja auf jeden Fall nach Datennutzungskonzept, ne? Und wenn wir sagen, auch erleichtertem Zugriff. Und klar, was unsere Leute natürlich interessiert, wie man den Datenschutz da irgendwie reinliest. Aber das ist natürlich schon auch zur Aufgabenerfüllung erforderlich, wenn man nach vorne kommen will, solche Dinge eben zu sehen. Von daher finde ich das im Prinzip auch einen guten Zugriff zu sagen, jetzt packen wir das mal an und sind da schon in guten Händen, wenn man da beraten wird durch die WFD oder wie auch immer. Aber das muss ja in irgendeiner Form auch tatsächlich mit dem Datenschutz weitergehen. Also insofern, ich komme drauf, weil das natürlich ein Datenschutz-Podcast ist, aber muss gehen, finde ich. Ne? Und da ist, also auch du hast Reallabore angesprochen, das ist ja auch spannend, da würde ich mal ein bisschen so rüber gehen zur KI. Ne? Das ist ja ein KI-Thema, die Reallabore, wie sieht es denn da aus? Wie geht man mit KI um? Also klar ist, da kann man super Sachen mitmachen und KI hat keine böse Agenda und ist ein Riesending mit Blick auf die Möglichkeiten. Auf der anderen Seite gibt es auch so ein bisschen was wie Angst vor der Courage, die Amis haben, die ja, weiß ich nicht, gibt das schöne Karnevalslied, der Zug hat keine Bremse, ne? Weiß nicht, so ein bisschen singen die das ja. Wir haben hier in Europa einen leicht anderen Zugriff. Befassen uns natürlich nicht nur mit dem schönen Bauteil der Bremse beim Auto, aber natürlich irgendwo auch. Ist das eine Besonderheit, wo ihr auch so steht, verantwortungsbewusster Umgang, gerade auch mit Blick auf die vielen Risiken, die natürlich auch in so einer neuen Technik drin sind? Ist das Thema neben den Möglichkeiten?
Naja, man muss bei der KI-Verordnung natürlich erstmal sehen, dass wir hier durch Brüssel sehr stark gebunden sind. Also die Möglichkeiten als nationaler Gesetzgeber in der Umsetzung dessen da jetzt noch irgendwie der komplett andere Werteentscheidung zu treffen, ist am Ende nicht gegeben. So, uns geht es jetzt erstmal darum, dass wir in den Stufen, in denen das Ganze jetzt in Kraft tritt, hier die entsprechend zuständige Behörde benennen. Wir werden das zum 2.8., zu dem soll das geschehen, werden wir es nicht schaffen können, weil einfach durch die Neuwahl und die Pause in der alten Regierung so viel Zeit verloren wurde, was wir auch nicht verschulden können, das nicht erreichbar ist. Aber wir wollen trotz allem hier zügig ans Werk gehen. Und aus unserer Sicht ist besonders wichtig, dass wir halt einfache Verfahren haben. Und ich bin der Überzeugung, wir brauchen vor allem auch Verfahren, die selber durch KI laufen. Und zwar nicht, indem nur irgendwie Mitarbeiter noch ein Chatbot haben, in dem sie nochmal bei Unsicherheiten Fragen stellen können, sondern das, wo wir hinkommen müssen, sind vollautomatische Verwaltungsverfahren überall. Wir haben jetzt zum Beispiel auch diese Plattform für dieses ganze Wasserstoffkernnetz, wo wir mit den Bürgerbeschwerden und Einsprüchen tatsächlich über ein KI-System umgehen werden. Und hier handelt es sich ja noch um weniger komplex. Es gibt genügend KI-Tools, die auch helfen können, tatsächlich Tests von Systemen zu machen, auch Penetrationstests. Bei einem KI-System ist ja ohnehin so, dass man am Ende durch AB-Tests, also Eingabe und Ergebnisüberprüfung, auch viel kontrollieren muss, weil es ja keine klassischen Algorithmen mehr gibt, die sozusagen den Output nachvollziehbar machen. Und dafür bieten sich KI-Verfahren an. Und da rangeln wir jetzt gerade so ein bisschen mit allen Beteiligten dran rum, wie man hier am besten zu möglichst vollautomatisierten Verfahren kommt. Und das soll natürlich dann nicht nur bei der KI-Verordnung sein, sondern in vielen Bereichen der öffentlichen Hand. Aber ich denke, hier hätten wir ein gutes Rollenmodell. Da ist die Bundesnetzagentur jetzt gefragt, hier nochmal sich ein Stück zu bewegen, ein paar Briketts mehr in den Ofen zu werfen. Und dann haben wir natürlich nochmal die Frage, wie wir in Brüssel weiterverhandeln, auch jetzt mit dem Digital-Omnibus, der jetzt bevorsteht. Und da ist es natürlich schon auch die Sichtweise von Carsten Wildberger, dass wir hier pragmatische Lösungen brauchen, die für die Unternehmen Klarheit vor allem mit sich bringen und auch Einfachheit in der Anwendung.
Jetzt hast du meine nächste Frage schon beantwortet. Die die Bundesnetzagentur, wird es sein, da nehme ich dem hören, die laufen sich warm, die machen schon in Sachen KI-Kompetenz, in Anführungsstrichen Schulungen und so weiter. Das ist ja auch im Prinzip Konsens gewesen in der letzten Regierung. Daran hat sich nichts geändert, ne? Also die Bundesnetzagentur wird das machen, die KI-Aufsicht.
Also da hat die alte Regierung entsprechend schon Präjudiz geschaffen und das, glaube ich, ist auch in Ordnung, so wie das jetzt ist. Es wird einen Abstimmungsprozess geben, auch mit weiteren Behörden, insbesondere was das Thema Datenschutz und das Thema IT-Sicherheit betrifft, also BFDI und BSI. Da brauchen wir auch Verfahren, die mit möglichst vielen Standards arbeiten, damit hier keine Verzögerungen entstehen. Die BNetzA hat ja, wir haben jetzt letzten Monat, meine ich, war es schon eröffnet, hier auf diese KI-Service-Stelle, die dann halt am Ende Beratungen herbeibringt. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Teil. Es geht ja nicht nur darum, am Ende über implementierte Lösungen ein Urteil zu fällen, sondern allen, die KI einführen wollen, schon vorher klar zu sagen, was für eine Lösung strebst du da an und was erwartet dich und was musst du tun. Und genau mit diesem KI-Service-Desk, so heißt korrekt, geht die BNetzA da jetzt auch voran.
Ja, klar. Also ich meine, das ist jetzt die BNetzA-Agentur, das ist ja, wenn du so willst, die Werkzeugregulierung, ne? Der Betrieb und die Entwicklung von KI-Systemen und das beaufsichtigen die. Jetzt hast du eben schon gesagt, es muss viele, wenn man so will, Gesetze und Umsetzungsakte geben, wenn es um den Einsatz der Werkzeuge geht. Also ich meine, der Roboterrichter, der Roboterarbeitgeber und das, was von denen am Ende des Tages irgendwie gemacht werden darf von den Robotern und was von den Menschen, muss ja in Spezialgesetzen gemacht werden. Das ist doch echt ein riesen Aufgabenkatalog, ne? Den ihr habt, wir haben, den alle haben. Denn ich meine, die KI-Republik, die gründet sich ja gerade mit den Füßen. Und da muss man als Gesetzgeber mit den Rahmenvorgaben, gerade wenn man mal überlegt, an den Einsatz hinterherkommen. Du hast ja wirklich konkrete Beispiele für die Verwaltung auch genannt. Das scheint ja im Prinzip dann auch schon mitten im Gange zu sein, ne? Ist richtig.
Genau, das ist der Antritt, den wir jetzt haben, der in der alten Regierung noch nicht so ausgeprägt war. Und wir brauchen mehr und mehr Verfahren, die vollautomatisch laufen. Und das ist auch ein Teil des Bürokratierückbaus. Ich glaube, es gibt natürlich zwei Wege. Der eine Weg ist, wir reduzieren drastisch Vorschriften. Meine Prognose ist, das wird nicht so ganz einfach sein, weil es am Ende natürlich bei jeder Vorschrift irgendwelche Gründe gibt und insgesamt ja auch in unserem Land eine Kultur herrscht, dass man sich doch gerne absichern möchte und jedes Mal, wenn irgendwo was passiert ist, auch noch in den Regelwerken das abgebildet sehen will. Also ist die zweitbeste Chance, die wir haben, nämlich die, diese komplizierten Verfahren in einen Automaten zu gießen und damit dann eben doch wieder zügig bearbeitbar zu machen. Wir haben eine Regeldichte entwickelt, die mit allein menschlichem Einsatz eigentlich kaum noch zu schaffen ist. Und wir sehen ja bei allen möglichen Dingen, wie lange dann auch die Bearbeitungs- und Wartezeiten sind. Das beginnt beim Bauantrag, das geht über den Bau von irgendwelchen Infrastrukturprojekten. Und das mündet bei den BAföG-Beziehenden, wenn man dann halt irgendwie im Oktober beginnt. Manche kriegen erst im Februar dann den Zuschlag fürs BAföG. Da reden wir von jungen Menschen, die wirklich kein Geld haben. Also so kann es nicht bleiben. Wir brauchen hier eine Beschleunigung für die Verfahren und das wird nur über automatisierte Tools gehen.
Ja, bin ich absolut dabei. Und ich bin auch dabei, dass das echt ein Riesen Angang ist, denn also das ist ja leicht gesagt, ne, wir machen das jetzt hier, es muss ja im Prinzip auch das Fachrecht, das Baurecht, das Hochschulrecht, alle angepasst werden, damit man diese automatisierten Verfahren da ja mehr oder weniger einpreist. Ne. Das ist, glaube ich, schon echt ein riesen Omnibus, der da losfahren muss, ne, wo man auch alles irgendwie mitnimmt. Ne.
Ich weiß gar nicht, ob man am Ende immer die Gesetze alle anpassen muss. Wenn wir uns das als Vorgabe machen, dann wird es natürlich extrem aufwendig und langsam. Mhm. Aber die bestehenden Gesetze sozusagen im Automaten abzubilden. So muss das Ziel eigentlich sein. Ja, weil wenn ich jetzt in jedes einzelne Gesetz reingehe, dann wollen wir damit jemals fertig werden. Deshalb brauchen wir eigentlich Tools. In den Gesetzen steht ja auch nicht drin, wie die Amtsausstattung ist und wie genau die Prozesse in einem Amt sind, um das umzusetzen. Sondern steht ja im Wesentlichen nur drin, was erfüllt sein muss. Und das mit moderneren Werkzeugen zu machen, als mit Papier und Bleistift, glaube ich, kriegen wir hin, auch ohne, dass wir jetzt erstmal die Gesetze anfassen.
Ja, okay. Datenschutz, vielleicht wollen wir das mal kurz ansprechen. Wir haben jetzt hier KI-Regulierung gesagt beim Datenschutz. Das ist ja auch irgendwie spannend. Ne? Also, wenn man sich das mal anguckt. Ne? Wir haben ja momentan eine Entwicklung, wo, wenn man so will, die Kommission für den fortschrittlichen Staat sagt, man muss das Verbotsprinzip aus dem Datenschutzrecht so ein bisschen aufhebeln. Man muss so eine Art Tracking-Anspruch machen. Man muss natürlich so ein bisschen dazu sagen, die DSGVO bildet das ja irgendwie nicht ab. Ne? Und zugleich hat die Bundesregierung jetzt ein Verfahren gewonnen, dass sie eine Fanpage weiter betreiben soll. Also wenn man so will, eine Datennutzung mit Hilfe von Plattformen, die jetzt da zumindest beim Verwaltungsgericht in Köln durchgegangen ist. Aus deiner Sicht eine gute Entscheidung, eine wichtige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, die da ja mehr oder weniger jetzt der BFDI sagt, also das ist rechtlich nicht erforderlich, dass eine Behörde wie die Bundesregierung, die einen Informationsauftrag hat und ja jetzt nicht mit der Postkutsche durch die Republik fährt und die Jugendlichen informiert und die Erwachsenen und so weiter, gerade auch über schwierige Themen der Gesellschaft. Das ist ja immer was rechtlich irgendwie spannend und offen war. Jetzt bist du nicht Jurist, aber hast natürlich trotzdem die Debatte mitgekriegt. Wie würdest du die Entscheidung einordnen?
Ich glaube, das Problem liegt ja an einer anderen Stelle, nämlich dass diese Plattformen, über die wir hier jetzt reden, alle aus den USA kommen und einem bestimmten Geschäftsmodell halt eben folgen. Am Ende ist das Argument des Gerichts sehr nachvollziehbar, zu sagen, es gibt einen Informationsauftrag für die Regierung und man muss natürlich dahin gehen, wo die Leute sind. Es hat keinen Zweck zu sagen, wir haben ja ein super geiles Portal gebaut, super datenschutzfreundlich, so datenschutzfreundlich, dass gar keiner findet. Ja, wir können den Leuten nicht zumuten, das gilt auch für das ganze Thema Zustellung von Behördenmails. Wir können denen halt auch nicht zumuten, dass man in jedes seiner Bankpostfächer reingucken muss, bei Elster reingucken muss, in die DE-Mail reingucken muss. Das ist, glaube ich, lebensfremd. Und deshalb muss man an die Orte gehen, wo man die Leute findet, bei aller Kritik auch, was Facebook da teilweise mit den Daten der Nutzenden macht. Aber nichtsdestotrotz, erstmal findet man da jetzt seine Zielgruppe und anderswo findet man sie vielleicht nicht.
Ja, aber das heißt, es war aussichtslos, da irgendwas was Europäisches gegenzusetzen, was Deutsches gegenzusetzen. Also ich meine, hier Mastodon ist ja ein Dienst, der da ist, aber das ist ja mehr so ein Ball der einsamen Herzen. Da hat er einen Zweitwohnsitz, einen digitalen also das, da habe ich noch keinen von überzeugen können, dass dieses dezentrale datenschutzkonforme Modell auch wirklich was ist, wo man hingeht. Das ist ja wie so ein Orchester ohne Dirigent, was sich selbst dirigiert. Und naja, die großen Plattformen sind halt getrieben von festen Mechanismen. Also ist schon ein Dilemma, oder?
Man wird das ohne regulatorische Brechstange nicht hinbekommen. Man kann sich ja angucken, was andere Länder so machen. Die aktuelle Diskussion in Russland über dieses mögliche WhatsApp-Verbot, das zeigt einem, dass 100 Millionen Menschen in Russland offensichtlich WhatsApp nutzen. Das ist also offenbar die Plattform, die da alle haben. Und ich glaube nicht, dass die russische Regierung das besonders gut fand, diese Entwicklung. Es gibt mit Telegram ja immerhin auch einen russischen Dienst, auch wenn der hohe Datenschutzstandards hat, aber wieder anders genutzt wird, auch von der Regierung. Und man sieht jetzt, dass offensichtlich regulatorische Eingriffe, nämlich das Verbot eines ausländischen Dienstes, irgendwie dann die letzte Instanz sind. Wir sehen auch in anderen Ländern, auch der chinesische Markt ist extrem barrikadiert. Also man sieht, dass die Länder, wo sich diese großen Plattformen nicht ausbreiten, im Kern Länder sind, die da regulatorisch rangehen. Und das muss man sich halt gut überlegen, ob man das will. Ja, das muss man sich sehr gut überlegen. Und das Spielfeld ist halt extrem groß, weil wir brauchen jetzt nicht nur über Social Media und Networks zu reden, sondern wir haben natürlich das Thema mit Serverbetriebssystemen, mit den ganzen Cloud-Services und dem Cloud-Stack, mit Desktop-Betriebssystemen, mit Online-Conferencing-Tools, egal wo man so hinguckt. Und da glaube ich, gibt es Punkte, wo man schneller reinkommt und die für uns vielleicht auch einen anderen Nutzen nochmal bringen. Wir haben allein in der Bundesverwaltung 300.000 Clients, die mit Windows und Office laufen. Und da zahlen wir jedes Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag an Lizenzgebühren an Microsoft. Und die Idee, deshalb haben wir diese Tochtergesellschaft Zendis schon gegründet, aber das ist natürlich noch eine sehr kleine Agentur mit einer Handvoll Leute. Die Idee auf Open Source, aber vielleicht auch zuweilen auf Closed Source, ich bin da Pragmatiker, wenn es denn aus Europa kommt, mal über strategische Wettbewerbe und dem Staat als Ankerkunden Alternativen zu bauen zu den WebEx, Zooms, was auch immer, Teams und vielleicht auch mal zu Office-Paketen oder bestimmten Teilen davon. Das würde uns auf jeden Fall eine Menge Geld sparen, auch jedes Jahr. Das kann mal neben der Souveränitätsfrage schon mal ein starkes Argument sein, genau in so einen Bereich reinzugehen. Und vor allen Dingen kann ich dann auch Systeme ausrollen auf all diese Behördenarbeitsplätze und muss nicht erstmal die Leute davon überzeugen, von WhatsApp auf irgendwas anderes zu gehen, was, glaube ich, nochmal eine andere Herausforderung ist. Aus der Überlegung heraus würden wir für das Thema Souveränität also lieber erstmal gucken, was so in diesem Bereich Server, Cloud, Desktop-Betriebssysteme, Applications geht, weil wir hier auch sehr starke Einspareffekte realisieren können, wenn wir es richtig machen.
Also mit anderen Worten, so eine, wenn man so will, gestufte, kluge, gezielte Vorgehensweise, nicht das ganze System mehr oder weniger über Bord kippen, weil es ja eh nicht geht, sondern gucken, also wo kriegt man Souveränität zurückgewonnen, da wo es Sinn macht und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven gedacht. Ne? Also
das heißt, zurückgewonnen, wir hatten sie ja noch nie. Und ja, die Deutschen sind ja sehr hardwareverliebt und da bauen ja auch tolle Produkte, also ist ja gar keine Frage. Und aktuell bei der Diskussion über diese Gigafactory sind wir wieder bei der Hardware angekommen. Ja? Wie viele Prozessoren kommen da rein und wie viel Megawatt Anschlussleistung hat dann das Ding und so. Aber am Ende spielt die Musik mit den Daten und der Software. Und da mit SAP haben wir gezeigt, das geht, mit Celonis, um eine zweite Company zu nehmen, zeigen wir auch, das geht. Warum soll es nicht auch in solchen Bereichen gehen? Ich halte das nicht für unbesiegbar. Ich finde die Microsoft-Produkte ehrlicherweise auch von der Qualität her auch nicht immer absolut überragend. Wenn man die aktuelle Diskussion über die Sicherheitslücken bei SharePoint sich anguckt, diesen verlorenen Schlüssel, Generalschlüssel für die ganzen Cloud-Services. Ja. Und wir hatten auch noch andere Fälle da. Also so ultra-mega ist das nicht, weil auch Microsoft natürlich an viel Legacy leidet. Das sind auch Systeme, die dazu gekauft wurden, die teilweise über Jahrzehnten, wo immer dran gebaut wurde. Und vielleicht ist da tatsächlich auch eine Chance, mal mit einem neuen System, was man mit neuen Technologien mal komplett neu aufbaut, ohne diesen ganzen Ballast der Vergangenheit, eine attraktive Alternative. Und das können wir nicht nur als Staat machen. Ich glaube, das wird scheitern, wenn wir sagen, wir machen jetzt unser Behördenbetriebssystem. Das müssen wir auch mit den Unternehmen zusammen machen. Und ich höre, dass auch dort sich viele ganz schön unter Druck fühlen über die Lizenzverhandlungen mit Microsoft und auch anderen. Ich will das jetzt gar nicht auf einen Anbieter konzentrieren. Aber da sehe ich also ein gewisses Potenzial und da gibt es vielleicht mehr Fans als nur den öffentlichen Dienst, wenn man hier mal anfängt, einzelne Produkte aufzubauen und zu gucken, ob da was geht.
Ja klar, gerade finde ich auch, wenn man über KI nachdenkt. Ne? Also ich meine, wenn du KI-Systeme und Modelle implementierst und über Microsoft gehst, das ist ja überhaupt nicht beherrschbar, was da mehr oder weniger in den Bauchladen alles rein und raus geht mit den vielen Subunternehmern und so weiter. Ich glaube, das macht durchaus Sinn, da nochmal vielleicht was neu aufzustellen und zu gucken, wie kriegt man da jetzt in einem eigenen Stack Sachen ordentlich angepflanscht. Und da wird sich, glaube ich, auch die deutsche Digitalwirtschaft natürlich darüber freuen, über das, was du da sagst, weil das ist natürlich was, wo es sich dann vielleicht auch lohnt, mal den Schweiß der Edlen mal zu vergießen, ne, für so ein Ding.
Ja, also um das nochmal ganz klar zu sagen, ich habe nichts gegen Microsoft und auch nicht gegen Google und gegen andere. Wir haben eine Menge Produkte auch bei uns im Einsatz. Das wird man auch nicht irgendwie über Nacht ersetzen können. Und deshalb, ich werbe da einfach für einen gesunden Pragmatismus. Aber wir haben schon das Ziel, mal mehr europäische Softwarelösungen zu entwickeln. Und hier einen Wettbewerb zu starten und mal zu gucken, in welchen Teilsegmenten können wir vielleicht auch was Eigenes entwickeln. Und damit auch Unternehmen mal groß zu machen, die vielleicht auch eine Rolle im Weltmarkt spielen können. Das ist eigentlich eine interessante Sache. Und da haben wir ein riesiges Einkaufsvolumen. Agora Digitalwende hat errechnet, dass 20 Milliarden Einkaufsvolumen von der öffentlichen Hand im IT-Bereich im letzten Jahr stattgefunden haben. Und wenn man nur einen kleinen Teil davon auf junge, neue Startups überträgt und damit, ähnlich wie wir das auch bei der Raumfahrt gemacht haben, am Ende viel Wagniskapitalinvestitionen auch heranbringt und vielleicht wirklich auch mit neuen Produkten, die auch einfach die Leute überzeugen, wo sie sagen, ey, das läuft viel schneller, smoother, das ist eine viel intuitivere Benutzererfahrung. Da haben wir, glaube ich, eine Chance, in diesen Markt wieder einzutreten. Wie gesagt, wir wollen ja niemanden rauswerfen oder irgendwas, sondern wir wollen was Neues aufbauen. Das ist unser Ziel.
Ich glaube, rauswerfen ist schwierig. Ne? Also Wettbewerb ist genau das Richtige. Ne? Und ich meine, da kann ja nur keiner was gegen haben. Und das ist natürlich auch das, was alle wollen und wir alle wollen und wofür wir natürlich auch als Wirtschaftsraum Europa angetreten sind, ne? Das so ein bisschen nach vorne zu bringen. Und ja klar, da gibt es ja dann so ein paar konkrete Ideen und Ansätze. Ich würde gerne...
Wenn ich das noch sagen darf, wir müssen halt auch diese Produkte müssen die Nutzer überzeugen. Und was bisher, also jetzt kommt wirklich ein wichtiger Teil meiner Analyse auch aus diesen ersten 2 Monaten. Wir leiden daran, dass unsere Produkte, die wir bauen, teilweise viel zu komplex sind. Es werden unendlich viele Anforderungen gestellt. Am Ende kriegt man das im Zeit- und Kostenrahmen nicht mehr hin, weil es viel zu komplex ist. Und wir haben eine viel zu große Staatsgläubigkeit, die Dinge halt eben selber machen zu wollen. Und wir haben ein totales Problem mit der UX. Vielleicht ist das der neben der Komplexität noch der wichtigste Punkt. Also es gibt heute schon tolle Services des Staates, die kein Mensch benutzen kann, weil sie viel zu kompliziert sind und weil sie teilweise selbst die Bearbeiter in den kommunalen Ämtern nicht verstehen. Da habe ich jetzt konkrete Beispiele von gehabt, weil da auch da nicht jeder in der Zulassungsstelle Volljurist ist. Und deshalb, wir müssen die Komplexität reduzieren und wir müssen die Benutzererfahrung nach vorne schieben. Und wir werden keinen Erfolg haben, wenn wir versuchen, den Leuten und den Unternehmen und wem auch immer Produkte aufs Auge zu drücken, wo wir sagen, die sind super toll, souverän. Das überzeugt am Ende keinen, wenn sie zu kompliziert sind in der Benutzung. Ja, wir brauchen Produkte, die so einen Wow-Effekt haben. Und das iPhone hat seinen Siegeszug angetreten, weil es schick aussieht, weil es super einfach zu bedienen ist. Das ist der UX-Punkt. Und weil es dann auch noch ein offenes Ökosystem mit dem App Store gebaut hat. Und das genau ist das Rollenverständnis, was wir auch für die Produkte im öffentlichen Dienst brauchen.
Ja klar, das ist natürlich eine 50-Euro Aufgabe, ne? Die ich immer in der Tasche habe für eine gute Idee.
So ein Ding. Aber da fängt man natürlich mal mit an, das in so einen Prozess mit einzubeziehen. Und bisher wird das Thema UX schon teilweise ist mir begegnet mit UI verwechselt, nach dem Motto, ja, wir müssen das jetzt hübscher machen. Ich habe gesagt, nein, Freunde, die Idee von UX ist einfacher und nicht hübscher zu machen. Ja? So, ja. Und du brauchst halt Leute in dem Prozess, du brauchst vielleicht wirklich ein paar, die es auch hübscher machen, ein paar Designer und nicht nur Informatiker und Juristen in dieser ganzen Prozesskette. Und was das Thema UX betrifft, da gibt es Spezialisten für. Ja, und das sind andere Leute als die gerade beschriebenen. Und die sind heute in der Prozesskette nicht drin. Und in einem Unternehmen, wo so ein Softwareprodukt entwickelt wird, ich bin mir sicher, bei Apple gibt es UI und UX-Leute, die haben Vetorecht. Wenn das Produkt nicht passt, sagen die, kommt nicht, dann kommt das auch nicht. Und das gibt es halt heute, in der Steuerverwaltung nicht, um es mal auf einen konkreten Punkt zu bringen.
Ja klar, aber ich meine, einerseits muss man ja schon mit Blick auf die Barrierefreiheit Richtung UX gehen. Das ist das eine. Und das andere ist, Ja, klar. Ich meine, wir merken es ja auch jetzt schon bei der KI, KI-Kompetenz. Die Leute haben teilweise Angst vor der KI, weil sie irgendwie gar nicht wissen, was das ist und wie es funktioniert und wo die Möglichkeiten, die Grenzen sind. Und klar, ne, ich meine, auf diese Art von Kompetenz, wo du da irgendwie gerade drauf anspielst, kommt es natürlich an. Ne? Den Leuten sagen, das ist es, so funktioniert es. Und ich muss natürlich nicht wissen, wie das Ding von innen aussieht. Ich muss ja auch als Isabel Wert, die mit dem Pferd Europameisterin wird, nicht wissen, wie die Abläufe chemisch im Pferd ablaufen, sondern ich muss es einfach nur in Anführungsstrichen ja gut prompten und es muss gut drauf sein und dann muss das funktionieren. Und ich glaube, so ist das bei diesen Werkzeugen ja auch. Ne? Ich meine, man muss halt wirklich, also was du sagst, die Explainability halt wirklich in den Vordergrund stellen, den Leuten natürlich auch die Angst nehmen davor, dass die Dinger eben einfach wehtun, zugleich aber auch klar machen, dass es vielleicht auch Sachen gibt, die man besser lässt damit. Ne? Also das ist ein Thema, das ja klar, KI-Kompetenz, ne? Ist ja eine Rechtspflicht seit 2. Februar 2025. Und macht die Bundesnetzagentur, habe ich gelernt. Ne? Genau, und auch schon gesehen.
Ja, jedes Unternehmen selber, man sollte es ja, glaube ich, auch ein Interesse haben, die Leute.
Ja,
das Thema, was wir im Start haben, muss man jetzt auch mal sagen, haben wir natürlich in den Unternehmen genauso. Die KfW hat letztes Jahr eine Studie herausgegeben. Danach geben deutsche Unternehmen nur 1,4% ihrer Budgets für IT aus. Und selbst in solchen digitalen Frontrunner-Staaten wie Belgien und Spanien wird schon das Doppelte ausgegeben. In Frankreich, glaube ich, war es das Dreifache. Und in Skandinavien noch mehr. So, und wir sehen überall ein zu starkes Zögern. Und ich glaube, es ist ein gutes Ziel, die Beschäftigten in Unternehmen zu ertüchtigen in Sachen IT und KI, damit sie Tools einsetzen. Denn das kann man auch nicht top-down verordnen. Es funktioniert dann, wenn jeder Beschäftigte am Ende für sich erkennt, was bringt mir das für Vorteile, wie kann ich es in meinen Arbeitsalltag einbringen und wie kann ich damit meine persönliche Arbeit erleichtern, verbessern, wie auch immer, hier neuen Nutzen schaffen.
Ja, ich meine, aber ist natürlich trotzdem top-down. Ich meine, die KI-Verordnung sagt ja nicht als sanktionierte Rechtsform, aber als Rechtspflicht, jeder, der ein KI-System betreibt, lasse ein Unternehmen oder eine Behörde sein, muss dafür sorgen, dass seine Leute KI-kompetent sind. Sprich, Europa, hier ist das schöne Werkzeug, ihr könntet jetzt benutzen, aber guckt, dass ihr damit klarkommt. Dazu gehört Explainability natürlich genauso, wie die Möglichkeiten und Risiken sehen. Also das finde ich wichtig, dass du darauf irgendwie so Wert legst. Weil, klar, nur so verliert man ja im Prinzip die Scheu vor den Dingen und kann sie auch verantwortlich einsetzen, klar.
Genau, Angst kommt meistens aus Unwissenheit, aus einem diffusen Gefühl, ich kann das nicht mehr beurteilen, was kommt. Und das Beste, die Angst zu nehmen, ist, mehr Kompetenzen zu verschaffen. Genau. Und das wird aber nur auch alles nicht gehen, dass man da noch Präsenzschulungen macht. Ich habe ja nun auch eine Zeit lang Bildungspolitik mitgemacht. Und wenn man immer nur darauf wartet, dass irgendjemand noch irgendjemanden schult, das wird bei der Geschwindigkeit, die wir hier haben, wird nicht mehr möglich sein. Also ich kann nicht mehr die Leute alle in Präsenz schulen. Das kann auch sinnvolles Modul sein in einem Gesamtschulungskonzept, aber wir brauchen natürlich vor allem diese ganzen Online-Schulungstools. Und die sind, glaube ich, auch als Ressource im Internet mannigfaltig verfügbar und für Unternehmen gut einsetzbar und kommen auch mit attraktivem Look and Feel. Und es macht auch Freude, damit Dinge zu lernen. Vielleicht mehr als in so mancher Präsenzsitzung.
Ja, klar. Also Digitalisierung auch in dem Bereich halt irgendein wichtiges Mittel. Ne? Ja, aber ich würde gerne noch auf das EU-DE-Wallet zu sprechen kommen gleich, aber vielleicht noch ganz kurz, eine kleine Schleife, also ist nicht bei euch angesiedelt der Datenschutz, ist im BMI, ihr habt nur ein kleines Referat Datenschutz in der digitalen Welt mit Cybersicherheit, aber trotzdem bist du ja Bundesregierung. Hast du irgendeine Idee vom Zeitplan für hier Zentralisierungsfragen, denn die BFDI hat ja noch keine Mittel angefordert, wenn ich das richtig sehe, weil sie sagt, ich weiß noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Gibt es da irgendwas, was man sagen kann? Koalitionsfrage ist ja eindeutig. Eine Zentralisierung der Datenschutzaufsicht soll kommen. Dann müssen ja ganz viele Aktenordner erstmal per DHL nach Bonn reisen und dann müssen die da ja irgendwie in Räume kommen und so weiter. Und dann muss das ja alles vollzogen werden. Ich kann mir vorstellen, es ist natürlich jetzt ein bisschen Aufwand, auch tatsächlich logistisch und so weiter. Aber gibt es da irgendwie einen Plan, von dem du weißt?
Also diese Themen liegen im Kern am Innenministerium. Ich glaube, es ist bekannt, dass ich auch jemand bin, der daran glaubt, idealerweise würde man sowohl den AI Act als auch das Thema Datenschutz mit einer europäischen Behörde oder einer europäischen Aufsicht europaweit einheitlich vollstrecken.
Ja.
Ich finde, das ist ungünstig, dass es auch Länder gibt, die damit werben, dass sie da besonders lockeren Umgang mit den Themen haben. Also wenn man das als ein europäisches Thema sieht, dann muss man es auch europaweit einheitlich machen. Und man sieht ja auch beim DMA, beim Digital Markets Act, wie gut das funktioniert. Nicht zuletzt deshalb ist der ja auch gerade so ins Feuer gekommen, weil es offenbar ein wirksames Gesetz ist, weil es sich auch mit einer starken europäischen Institution direkt an diese ganz, ganz großen Plattformen halt eben richtet. Und da werden einzelne Landesdatenschützer und Mitgliedstaaten sind da wahrscheinlich auch am Ende zu klein dafür, um dem auf Augenhöhe zu begegnen und zu langsam. Und wenn immer noch das OLG Düsseldorf das alles doch noch mal kassieren kann und dann dauern die Verfahren einfach viel zu lange und dann werden schon Fakten geschaffen. Das ist im Wettbewerbsrecht jedenfalls früher das Problem gewesen. Und dieser Mechanismus von DMA zu sagen, wir machen mal eine europäische Behörde, die besonders Großen direkt angeht, ohne Verzögerung, das finde ich ist eine hervorragende Idee und das wäre auch für den Datenschutz ein gutes Modell.
Ja, ist halt nur eine, muss adressiert werden natürlich an Brüssel, ne? Denn ich meine, der ist ja ganz anders eingespurt. Axel Voss vertritt das ja auch. Das hat viel für sich, aber verlangt natürlich einen gewissen Systemwechsel, ne? Das ist natürlich so eine Sache, ne?
Im Wettbewerbsrecht haben wir es ja auch geschafft mit dem Systemwechsel. Was spricht dagegen? Also ich glaube, man muss einfach die Wirklichkeit so sehen, wie sie ist. Und die haben sich einfach Dinge komplett verändert. Und ich musste auch an einen Turnverein, der irgendwie eine Mitgliederkartei hat von 90 Leuten, den kann ich doch nicht auf die gleiche Weise behandeln wie ein Unternehmen wie Mieter mit diesen gigantischen Datenverarbeitungen, wo permanent irgendwelche Grauzonen noch ausgetestet werden.
Ja, weites Feld, ne? Aber ich würde noch mal gern mit Blick auf die Uhr noch ein Thema adressieren, hier Audi Wallet, ne? Das ist ja, finde ich, eine gute Sache. Die AIDAS-Verordnung sagt ja sowieso, das muss kommen. Jetzt habe ich aus verschiedenen Kontexten mitgekriegt, das ist auch Thema für euch, ne? Die Wallet und was das den Bürgern spricht, das einfach das Leben leichter machen durch diesen im Prinzip eine Börse, wo alle möglichen Daten datenschutzkonform irgendwie drin sind, wo man sich dann mehr oder weniger authentifiziert, autorisiert, wo dann noch ein Drittanbieter zur Verifikation eingebunden wird. Das sind doch so Themen, die ich mir vorstellen kann, die kommen richtig gut an, wenn man das irgendwie erzählt. Und ich glaube auch, das ist euer Ding. Da kannst du dazu was sagen, wie da die Pläne sind.
Ja, also in der Tat, wir sind für die Wallet die Verantwortlichen und wir haben da auch einen straffen Zeitplan. Das soll spätestens zum 01.01.27 starten. Damit wären wir auch einer der Vorreiter in der Europäischen Union. Es gibt einen Wettbewerb bei der Sprungagentur, der Sprint, über 3 Stufen, wo man halt eben auch verschiedene Teams und verschiedene Features gegeneinander gechallenged hat. Und das Coole an der Wallet ist, dass wir nicht eine bauen, sondern wir bauen ein Ökosystem. Das heißt also, es können beliebig viele andere Wallets auch zertifiziert werden. Das muss auch gar keine eigene Wallet-App sein. Das kann auch zum Beispiel in der Bank-App mit da drin sein, sodass man es quasi automatisiert bekommt, ohne es extra nochmal herunterladen zu müssen. Und die Grundidee ist, dass man halt mit der Wallet am Ende sein Personal, sein gesamtes Portemonnaie virtualisieren kann. Also den Ausweis, den Fahrzeugschein, den Führerschein, die Gesundheitskarte, alles am Ende diese Wallet halt reinpackt und man kann dann sein Portemonnaie zu Hause lassen. Die Dinge sind auch bei einer Offline-Kontrolle, bei der klassischen Polizeikontrolle, sind sie auch gültige Ausweisdokumente. Und gleichzeitig kann ich damit mich aber auch sicher identifizieren, egal ob es dabei vielleicht um irgendwelche Transaktionen im Internet geht mit Privaten oder ob es eben auch um bestimmte staatliche Dinge gibt, die du heute halt nicht machen kannst, weil man die Identität eindeutig feststellen muss.
Jetzt höre ich da schon raus. Es ist vorgesehen, dass auch private Anbieter sich in dem Bereich betätigen können, mit Zertifizierungsdiensten, Wallets, Bestandteilen von Wallets und so weiter. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz wichtiges Signal an die Wirtschaft, dass das nicht dem Staat vorbehalten bleibt, das Ding hinzulegen, sondern dass man da wirklich mit guten Ideen auch ja, mitmischen kann. Ne? Also auch aus Deutschland, in Europa und so weiter. Ist richtig verstanden, ne?
Das ist genau richtig verstanden. Und ich glaube, wenn ich vorhin schon mal gesagt habe, übertriebene Staatsgläubigkeit als eins der Probleme. Und hier sind wir genau in dem Modell, wo wir einen Wettbewerb haben, wo Unternehmen, egal ob das Open-Source-Entwickler sind, bis hin aber auch zu Samsung oder Google, am Ende halt eben auch ein eigenes Wallet machen können. Das muss allen Standards genügen. Deshalb wird es dafür eine Zertifizierung geben. Also wo Wallet draufsteht, muss auch Wallet entsprechend drin sein. Und dann go for it. Also unser Ziel muss ja darin bestehen, wir haben heute mit der EID, also dem elektronischen Ausweis, wir haben das Problem, dass einfach sehr, sehr wenig genutzt wird. Weil ich es typischerweise auch nur für Behördenvorgänge brauche. In der Zwischenzeit ist die Nutzung jetzt etwas angestiegen, aber immer noch unter einem Viertel, weil man jetzt auch Smartphones damit oder Handytarife bestellen kann und Bankkonten eröffnen. Aber das sind natürlich auch Vorgänge, die viele Leute nicht jeden Tag machen. Und wir brauchen mit dieser Wallet mehr Anwendungsfälle. Und diese Vertrauensstellungen sind natürlich auch für Dinge interessant. Und man kann auch ein paar Features damit reinpacken. Zum Beispiel sieht das europäische Gesetz auch vor, dass man diese Zwei-Faktor-App bei den Banken damit ersetzen kann. Ja. Und Leute, die mehr als ein Konto haben, und bei diesen ganzen Traders und Direktbanken und so sind das ja schon auch viele Leute, die mehrere Konten haben. Die haben heute immer mehrere Apps und auch mal mehrere von diesen Zwei-Faktor-Apps. Und die zumindest könnte man dann zum Beispiel dadurch ersetzen. Also es gibt eine ganze Reihe von Use-Cases, die dann die Leute dazu bringen soll, das Produkt dann halt auch regelmäßig zu nutzen und sich dann auch mal den PIN zu merken. Probleme, die wir heute haben mit der EID. Und ich glaube, dass das einen hohen Nutzwert haben kann.
Jetzt wichtige Frage, wer zertifiziert das? Ich meine, das ist natürlich für die Praxis ein totaler Knackpunkt. Ne? Also das kann ja über die Zertifizierung komplett ausgebremst werden, wenn sich da, was weiß ich, irgendwie Angebot über Angebot irgendwie bei einer Behörde staut und die arbeiten das ab für Riesengebühren. Ich meine, du hast das Thema PIMS-Verordnung nach vorne gebracht und ich weiß nicht, ob du ein bisschen melancholisch bist, was draus geworden ist. Auf jeden Fall, ich glaube, du bist anders gestartet mit der Idee damals und das war eine gute Idee. Ich sehe, dass dein Baby irgendwie nicht so richtig aus dem Knick gekommen ist. Oder trete ich dir da zu nah?
Nee, das ist schon eine richtige Wahrnehmung leider. Und aber da gab es auch sehr, sehr viele Widerstände. Und das muss man auch sagen, zuweilen sind die unmittelbaren kleinteiligen Interessen wichtiger, auch großen Unternehmen, als irgendwie sich einen strukturellen Vorteil oder ein faireres Umfeld zu schaffen. Sei es drum. Also da sind wir an der Stelle sind wir jetzt noch nicht, wie wir das zertifizieren. An der Stelle sind wir noch nicht, aber es muss natürlich klar sein, dass das hier ein fairer Wettbewerb ist. Das darf nicht am Ende zu einer reinen Behörden-Wallet werden.
Ja, und auch die Zertifizierung, das ist natürlich, glaube ich, wirklich ein Punkt zu sagen, komm, wir haben das Vertrauen auch in die Wirtschaft, in die Selbstverwaltung, die Selbstzertifizierung, dass das eben auch geht, weil dadurch kannst du natürlich wesentlich mehr Traktion auf diesen ganzen Markt bringen, weil eine Behörde ist davon ja vielleicht auch überfordert, gar nicht mehr inhaltlich, sondern auch zeitlich und so weiter. Und ich glaube, das wäre schon ein Punkt, also das kann ich nur aus Datenschutzkontexten sagen, wenn man das hinkriegen würde, Standards auf eine, wie man sagen, schnelle, verantwortungsvolle und auch verantwortliche Weise zu zertifizieren. Das ist ein Riesenknackpunkt, glaube ich. Also das könnte man an der Stelle, glaube ich, beachten, anders machen. Ich glaube, das wäre ein Riesenschritt, ja. Weil darüber hast du natürlich ein Nadelöhr, dass du zumachst, einfach durchs Verfahren. Ne?
Aber wir haben natürlich hier, das muss man auch dazu sehen, wenn das am Ende ein offizielles Ausweisdokument halt eben enthält, muss auch wirklich sichergestellt sein, dass wir hier ein sicheres System haben. Das hat nochmal eine andere Bedeutung als die Frage, ob ich hier irgendwie am Ende einen Datentreuhänder habe, der meine Cookie-Einstellungen verwaltet. Ja, man muss sicherlich nicht sehen, dass die eigene Identität die Runde macht und Leute sich im Netz auf einmal mit anderen Identitäten ausweisen können. Also da wird das Thema IT-Security schon wirklich groß geschrieben, das muss auch so sein.
Ja, völlig richtig. Wenn es um die harten Daten in der Wallet geht, bin ich völlig bei dir. Aber es wird ja um das Ding rum kleinere Anwendungen geben, die nicht so kritisch sind, wo es eben einfach nicht um diese, wenn wir sagen, Maximalstandards in allen Fällen geht. Also das wäre halt im Prinzip auch so das Plädoyer, da vielleicht so ein bisschen zu gucken, wo muss man wirklich die harte, wenn man so will, Sicherheitszertifizierung machen und wo kann man so ein bisschen abstufen, oder siehst du da kein Spiel? Raum.
Ja, die Wallet, wenn eine Wallet herstellt, der liefert damit auf alle Sicherheitsstufen. Und da ist auch der Ausweis drin.
So. Ja, klar. Also ich meine jetzt nicht die Wallet, sondern du hast ja eben gesprochen von, was weiß
ich. Nee, ich spreche schon davon, dass es verschiedene Wallets gibt. Also ja. Es wird nicht nur die eine, sondern es wird sicher auch, wird Google den Anlauf machen zum Beispiel. Da muss dann sichergestellt sein, dass da auch alle Aspekte von IT-Sicherheit und Datenschutz insbesondere auch dann gewährt sind, so, und diese Wallet wiederum zu nutzen und da Schlüssel reinzulegen, das werden wir einfach ermöglichen. Also für jeden, der sagt, ich will hier Teil in diesem Wallet-System werden und will da mal einen Schlüssel reinlegen für irgendwas, das werden wir sehr einfach machen. Die Wallets selbst, die alternativen Wallets, die werden allerdings auch wirklich gescreent werden, / müssen, weil da höchst sensible Daten da noch drin liegen.
Dann haben wir uns missverstanden, weil ich meinte jetzt in der Tat, diese vielen kleinen Anwendungen, die es ja am Markt geben wird, ich sag mal zur Altersverifikation, das ist ein konkretes Beispiel, wo man das jetzt zum Beispiel sehr gut machen kann, wo auch private Anbieter mehr oder weniger ja wie so Art Wächter nur reingehen, wo die gar nicht in irgendeiner Form auf Wallet-Daten zugreifen müssen, die auch gar nicht haben, sondern im Gegenteil, einfach nur so, wenn du so willst, Vermittlungsdienste sind. Und wenn man da vielleicht eine gestufte Herangehensweise macht, dann greift das ja ganz viel ab, denn ich glaube, so viele werden am Ende des Tages keine Wallet anbieten, aber ganz viele werden Dienste anbieten, die in Wallets eine Rolle spielen. Und das war das, was ich meinte. Also nicht da, wo wirklich die personenbezogenen Daten sind. Das muss super stabil laufen. Aber da gibt es ja vielleicht auch noch ein paar abgestufte Fälle. Ne?
Das werden wir uns angucken, wie wir es dann damit machen. Aber wie gesagt, ich rechne auch damit, dass es mehrere Wallets gibt. Und das ist auch gut. Wir brauchen hier tatsächlich einen Wettbewerb. Und wenn die Systeme gut zertifiziert sind und wirklich Sicherheit mitbringen, finde ich das auch einen sehr positiven Wettbewerb.
Ja, absolut. Das heißt also, die Maßgabe ist, jeder kann mehr oder weniger sich beteiligen am Wallet-Geschäft, an dem in Anführungsstrichen daneben liegenden Geschäft. Und wenn es wirklich um harte Wallets geht, dann macht er eine harte Tür, was absolut verständlich ist. Aber die ist dann eben wirklich auch im Wettbewerb für staatliche und private Dienste möglich. Und das ist doch, finde ich, eine gute Aussage für die Wirtschaft, die sich an der Stelle ja wahrscheinlich auch ins Zeug legen will. Ne?
Ja, das fände ich jedenfalls begrüßenswert. Das soll auch kein rein staatliches Projekt werden, sondern wie gesagt, wir wollen viele Use Cases darauf bringen, die auch das private Leben umfassen. Und da sind alle eingeladen, hier mitzumachen.
Ja, perfekt. Ja. Dann gucke ich mal auf die Uhr. Ne? Wir haben 3/4 Stündchen durchgequatscht. Und das ist super, super schön, dass du die Zeit genommen hast. 4 Themen. Ne? Was steht auf der Agenda eures Ministeriums? Wie geht man mit KI um? Bisschen Datenschutz und dann noch Audi-Wallet mit konkreten Punkten, ne? Was ihr vorhabt, was passiert, was nun passiert ist. Ich habe viel mitgenommen und sag vielen Dank.
Ich danke auch. Alles Gute.
Ja, vielen Dank. Dann, meine Damen und Herren, auch Ihnen alles Gute. Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast Einblicke und Ausblicke. So arbeitet das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Aufgenommen am 23. Juli 2025, die Nummer 74 mit Thomas Jatzombek, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung. Vielen Dank.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.